Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Für jeden, der noch so nachträglich eingetrudelt ist, den ich noch nicht begrüßt habe, seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich bin so froh, dass wir jetzt unsere Stimme haben. The Voice of Germany ist diese Woche gewählt worden. Ich bin so froh, dieses Fiebern und Warten hat ein Ende. Das Vergleichen und diese ganzen, das ist eine Casting, eine Musik-Casting-Show für die, die es nicht wissen. Und Deutschland hat jetzt ihre Stimme 2012 gewählt. Übrigens ein Engländer mit gebrochenem Deutsch-Akzent. Aber er kann wirklich gute Musik machen. Und wir gehen ja auch in so eine Zeit der Musik, der Lieder. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es nicht alles für Lieder? Was fällt euch ein? Was hört man jetzt so, wenn man über den Weihnachtsmarkt geht? Im Radio? Ja. Genau. O Tannenbaum, ihr Kinderlein kommet. All diese Lieder, die klingen jetzt so durch die Lautsprecher, durch die Radios, eigentlich durchs ganze Land, durch die ganze Welt. Ne? Last Christmas kann keiner mehr hören, aber es kommt doch noch, weil George Michael immer noch davon lebt, ja. Er hat ausgesorgt mit diesem Lied bis zum Rest seines Lebens, denke ich. Ja, diese Lieder, es zeichnet diese Zeit aus. Und Lieder sind ja auch schön und sie können Stimmung erzeugen. Aber viele Lieder bringen es irgendwie nicht auf den Punkt. Sie treffen nicht richtig den Kern von Weihnachten. Wenn ich an O Tannenbaum denke, ja, da gucke ich, was hat das so sehr mit Weihnachten zu tun? Ne? Oder vielleicht auch andere Lieder, die nicht den Kern treffen. Es gibt auch gute geistliche, alte Weihnachtslieder, die den Kern treffen, aber viele eben nicht. Dabei spielen Lieder so eine große Rolle in der Bibel. Und wir sehen immer wieder, dass Lieder aufgeschrieben worden und bis ins Heute wirklich Kraft und Gültigkeit haben. Die Psalmen. Das Hohelied des Salomos. Oder als das Volk Israel auszieht aus der Wüste und durchzieht durch das Schilfmeer und wirklich abgeschnitten wird von den Ägyptern, dann fangen sie an, ein Lied zu singen. Und dieses Lied wurde aufgeschrieben. Bis ins Heute können wir diese Lieder nachlesen. Und es gibt auch noch ein Lied, das ist eigentlich das erste Lied im Neuen Testament, das eine besondere Frau gesungen hat. Und hier ist die Rede von Maria. Und es wurde später aufgeschrieben. Auch bekannt als das Magnifikat, das erste Lobpreislied im Neuen Testament sozusagen. Und das möchte ich gern aufschlagen mit euch. Das steht in Lukas 1, ab Vers 46. Das geht bestimmt auch in der Luther-Übersetzung wunderbar. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt über seinen Arm und zerstreut die Hoffärtigen, sind in ihren Herzen Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf. Und wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und zu seinen Kindern in Ewigkeit. Das ist das erste Lobpreislied des Neuen Testamentes, gesungen von Maria. Hört gern mal die Noten dieses Liedes. Ich habe es nur in Textform. Und interessant ist, dass Maria ein Lobpreislied singt in einer Zeit, die eigentlich anders aussah, als tolle Lieder zu schreiben. Sie sitzt, bekommt die Botschaft vom Engel und ja, das ist so die ganze Weihnachtsgeschichte, aber an einem Punkt eines Abends kriegt sie dieses Lied und komponiert dieses Lied und in einer Zeit, wo sie eigentlich gar nicht von äußerlich so besonders toll ging. Das Volk Israel wurde unterdrückt, die Römer beherrschten das Land. Und jetzt diese Botschaft an sie, als Jungfrau soll sie das Kind bekommen. Sie, die noch nicht mal verheiratet ist. Stellt euch das mal vor. Ein Engel des Herrn kommt zu ihr an die Tür. Er klopft noch nicht mal an, er steht einfach da, sie erschrickt und bringt die Botschaft, du sollst den Retter bekommen, du sollst den Sohn Gottes bekommen. Das ist so die Umstände, in der Maria gerade steht. Sie soll den Messias zur Welt bringen. Und ich denke, dass auch Marias Verstand ein wenig angeklopft hat und gesagt hat, Mensch, das ist ja schon echt eine Botschaft. Also das, mir ist eigentlich gar nicht so danach. Und jetzt hier noch, aber Maria schaut nicht auf die Umstände. Sie glaubt Gott. Und dann heißt es, sie fing Gott an zu loben. Und dann kommt dieses Lied zustande. Maria hat Gottes Gnade in ihrem Herzen so tief, dass einfach dieses Lied raussprudelt, egal was die Umstände sagen. Für manche ist es schwer, Lieder zu singen. Nicht, weil sie vielleicht keine Noten können, das kann ich übrigens auch nicht. Aber es ist schwer, Lieder zu singen, weil sie eigentlich nicht wissen, wer Gott ist. Manche Christen, die singen eher Trauerlieder. Man sieht manche Christen mit schmerzverzerrten Gesichtern. Oh, es ist alles so schwer. Wenn du wüsstest, wie es mir geht. Ich kann mich gar nicht freuen. Ich kann gar keinen Lobpreis richtig machen. Ich bin so froh, dass wir Weihnachten haben und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Es ist eine Zeit, in die wir jetzt hineingehen. Okay, die Adventszeit hat es ja schon fortgeschritten. Aber jetzt ist so eine Zeit, wo wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Was Weihnachten eigentlich wirklich ist. Was ist Weihnachten für dich? Ist es mal frei zu haben, Freizeit, ganze Arbeitsstress mal hinter sich lassen, einfach mal 2 Wochen gar nichts tun. Die Familie trifft sich. Geschenke. Was würdest du für ein Bild malen von Weihnachten? So die Kinder, die malen ja so Bilder. Meistens mit so einem großen Tannenbaum, einem Stern und Kerzen drauf und ganz viele Geschenke. Also die Geschenke sind eigentlich größer als der Baum. Kennt ihr diese Bilder? Aber was würdest du für ein Bild malen von Weihnachten? Ja, wenn du jetzt Stift und Zettel hättest. Schön. Wir wollen uns mal anschauen, was Weihnachten für Gott ist. Und da möchte ich meine Bibel aufschlagen aus Jesaja 61, 1, Vers 3. 1 bis Vers 3. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ein ganz bekannter Vers, aber das bringt es auf den Punkt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind, zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Lobgesang statt Trauer. Weihnachten ist ein Fest der Lieder, ein Fest des Lobgesangs. Und warum haben wir Grund, Gott zu loben? Warum haben wir Grund, ihm Lieder zu singen? Jesus ist gekommen und das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist gekommen. Er hat alles verlassen. Er hat alles verlassen. Er hat die Herrlichkeit, heißt es, des Vaters hinter sich gelassen und er ist gekommen auf diese Welt, um die Elenden zu suchen und ihnen eine gute Botschaft zu bringen. Das war seine Mission. Das war sein Auftrag. und elend ist eigentlich jeder Mensch. Seit dem Sündenfall unerlöst, sagt die Bibel. Und jetzt ist das die Botschaft von Weihnachten, die gute Botschaft. Jesus kommt. Er möchte die Gefangenen befreien. Er möchte die Gebundenen lösen. Und das ist die Botschaft. Die Bibel sagt es ganz klar in Römer 3, Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ich frage schon nach Gott. Dann beglückwünsche ich dich. Aber eigentlich gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du angefangen hast, nach Gott zu fragen. Und an diesen Punkt muss jeder Mensch kommen. Sie sind alle abgewichen, schreibt Paulus, und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich füge hinzu, das ist meine Übersetzung, da ist keiner, der Gott Lobpreis gibt, sondern nur sich selbst sieht. Und das hat die Schlange im Paradies geschaffen, sich selbst zu sehen. Und das ist so der Urknall, der Urbreak. Und stell dir doch mal die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ich frage dich nachher nochmal diese Frage. Stell dich vielleicht einfach mal die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Warum hat Gott den Menschen geschaffen, könnte man noch sagen. Ich werde nachher nochmal drauf eingehen. Ich kann zwar ein bisschen drüber grübeln. Der Mensch ist elend und verloren. Und viele Menschen sehen das gar nicht. Die sagen, wieso, ich bin doch eigentlich ganz, ganz gut. So ganz normal eigentlich. Aber viele Menschen, die sehen das auch, ihre Verlorenheit. Und sie suchen. Sie suchen, sich selber irgendwo zu erlösen. Und Selbsterlösung ist heute kein Fremdwort mehr. Die Medien oder das Angebot ist groß. Wirklich ist selber versuchen hinzukriegen, selber irgendwo sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Menschen sind elend, zerbrochene Herzen, Gefangene, Gebundene, lesen wir hier in Jesaja 61 im zweiten Vers. Und ich glaube nicht, dass Gott gesehen hat, oh Mensch, ja, ist Wein, Bier wird vielleicht mal ein heftiges Getränk werden, so in Deutschland und in der ganzen Welt. Also dieser Vers gilt hier eigentlich nur so Alkoholikern und Leute, die mit Drogen irgendwo zu tun haben oder so. Das glaube ich nicht. Jeder ist elend und gebunden, sagt Paulus, der es wirklich erforscht hat, der es auch wirklich selber erlebt hat, der eigentlich gute Werke gemacht hat, dachte er zumindest. Und er schreibt, jeder ist elend. Was sehen wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen? Krieg, Hass, Zerstörung, Parteiungen, Familien gehen kaputt, Ehen gehen kaputt, Kinder werden missbraucht für andere Zwecke, als sie geschaffen worden sind. Gefangene, Gebundene am Mammon, Welt, Geld regiert die Herzen. Geld und Vermögen bestimmt das Leben. Marken, Image, was denken andere über mich? Das sind Gebundenheiten, das sind Gefangenschaften, die Gott schon im Blick hat, hier in Jesaja 61. Minderwertigkeit, darin, wo du dich so richtig drin badest, das ist eine Gefangenschaft. Das ist etwas Gebundenes, es ist ein zerbrochenes Herz. Ich, hässliches Entchen, ich, armer Wurm. Oder Anerkennung von Menschen holen. Ja, der Mensch ist elend dran. Aber ich bin so froh über die gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, die Jesaja hier aufschreibt. Und Paulus bringt das auch nochmal auf den Punkt in Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Von uns aus können wir uns nicht erlösen. Wir müssen anerkennen, dass wir elend sind. Egal, ob du an der Nadel hängst oder egal, ob du am Geld hängst oder am Image, du bist elend. du bist elend. Du bist elend dran, aber die gute Botschaft von Weihnachten, das, was aus deinem Herzen kommen soll, dieser Lobpreis ist, dass Gott das Unmögliche geschaffen hat. Er hat seinen Sohn gesandt auf diese Welt in Gestalt des sündigen Fleisches. Und das ist diese Botschaft, die Maria auch in ihrem Herzen trägt. Gnade. Ich bin es eigentlich gar nicht wert. Die Zeit ist es eigentlich gar nicht wert, aber ich werde gebraucht von Gott. Die Zeit der Einhaltung von Gesetzen und Zeremonien ist vorbei. Sie wird gebraucht, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Warum? Weil Jesus jeden so sehr geliebt hat. Er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er gekommen ist. Und jetzt ist es an dir. Du bist jetzt gefragt. Jeder Elende kann auf diese Botschaft reagieren. Er kann sein eigenes Lied schreiben. Er soll sein eigenes Lied schreiben. Du sollst jemand sein, der Lieder schreibt, der ein Lied in seinem Herzen trägt und der ein Bild von Jesus malen kann. Vielleicht mit einem großen Herzen, weil Jesus dich liebt. Aber die Frage ist doch eigentlich, wie kommt dieser Lobpreis in mein Herz? Wie kommt das, dass dieser Lobpreis, dass ich Gott richtig ein Lied singen kann? Das heißt hier Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Blume der Gerechtigkeit, du wirst Pflanzung des Herrn genannt. Und das möchte Gott machen, wenn du anerkennst, dass du elend bist. Gott möchte, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendeinen Dienst ausfüllen oder irgendein Loch stopfen, Kinderstunde machen oder irgendwas, ja, weil es jetzt gerade dran ist. Nein, wir sehen am Beispiel von Maria. Maria musste sich dem Plan und der Wahrheit Gottes stellen. Und dann fing dieser Lobpreis in ihrem Herzen an. Und sie schreibt, sie sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden, sagt der Engel zu ihr. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sie sagt, was ist ihre Reaktion auf diese Herausforderung, sage ich mal, auf diese Verfügungsstellen Gottes. Sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist ein großes Beispiel. Maria. Maria stellt sich auch dem Widerstand. Und sie geht diesem Widerstand auch aus dem Weg. Da kam ein Widerstand. Ihre Familie, ihr Dorf. Ja, wir haben alle mitbekommen. Oh, sie ist schwanger. Obwohl sie ja noch gar nicht verheiratet war. Das ist ja heute nicht mehr so ganz unüblich, aber früher war das was ganz Heftiges, ja. Die ganze Dorfgemeinschaft war am Räuspern und am Zusammentuscheln. Hast du schon gehört? Ach ja. Hat sie so viel zugenommen, oder? Ist sie wirklich schwanger? Aber sie verhandelt nicht mit diesem Widerstand. Sie geht ihm aus dem Weg. Sie stellt sich dem. Sie geht ihm einfach aus dem Weg. Sie verteidigt sich auch nicht und redet sich irgendwie raus. Ach, liebe Verwandtschaft, es ist jetzt halt mal so und ich gehe weg und dann habt ihr euren Frieden. Nein, sie geht ihm einfach aus dem Weg. Ich glaube nicht, dass sie sich da verteidigt hat. Und sie, was zeichnet Maria hier noch aus? Sie badet sich nicht in Selbstmitleid. Oh, ich arme, einfache Frau. Wie kann Gott mich jetzt so überrumpeln? So überfordern eigentlich hier? Ich hatte doch eigentlich was ganz andere Pläne. Ich armer Wurm. Nein, Maria stellt sich der Wahrheit. Und sie sagt, erstens, Gott ist gnädig. Ich bin elend, aber Gott ist gnädig zu mir. Und was macht sie noch? Gott gebraucht sie. Oder was macht Gott? Gott gebraucht sie daraufhin, weil sie sagt, Gott ist gnädig. Nicht aufgrund, weil sie so schöne Dinge gemacht hat, gebraucht Gott sie. Nein, obwohl sie elend ist. Und Gott möchte dir das heute Morgen auch zusagen. Stell dich der Wahrheit. Stell dich der Wahrheit. Und Wahrheit kann schön sein. Ne? Wenn du morgens in deinen Spiegel guckst, dann manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, aber die Wahrheit ist, ich bin schön. Also bei mir ist das zumindest so. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht. Früher war ich eingebildet, heute weiß ich, dass ich schön bin. Ne? Nein, Spaß. Ja, stell dich der Wahrheit. Aber Wahrheit kann auch unangenehm sein. Oh. Das ist manchmal so wie Salz auf Wunden oder Desinfektion von Wunden, von Schürfwunden, von Blutwunden. Oh, das tut erstmal weh, ne? Die Krankenschwestern, die machen das immer gerne, ne? Nee, aber es bringt Heilung, ne? Das muss passieren. Das muss desinfiziert sein. Und dann kommt dann noch Salbe drauf und noch ein Pflaster und zwei Klöpfchen und dann wird das schon, ne? Das ist natürlich auch Wahrheit. Das kann auch wahr sein. Das kann auch erstmal schmerzhaft sein und wehtun. Aber Gott, er möchte ja den Menschen gebrauchen. Er möchte Maria gebrauchen. Und er konnte sie gebrauchen, weil sie sich eben der Wahrheit gestellt hat und dem Widerstand aus dem Weg gegangen ist. Maria rennt nicht von der Wahrheit davon. Okay, man liest so, sie ging dann weg. Aber sie hat sich ja der Wahrheit gestellt. Und was kommt dabei raus? Lobpreis, ein Lied. Ein Lied, das bis ins Heute gilt. Und jetzt möchte ich dich auch ansprechen. Du sollst auch nicht mit der Wahrheit verhandeln. Und da sind wir manchmal Künstler. Wenn wir nicht auf dem Markt stehen können und Sachen verkaufen können, aber mit der Wahrheit können wir manchmal gut verhandeln. Können manchmal Jahre und Jahrzehnte gehen, bis die Wahrheit wirklich ans Licht kommt und wir müssen ihr uns stellen. Es kann sein, dass wir mit unserem elenden Zustand verhandeln. Und wir nehmen unseren Zustand gar nicht ernst. Es ist eine gute Botschaft, aber es ist auch eine ernste Botschaft. Weil Gott möchte dich nicht elend zurücklassen. Er möchte, dass du wirklich Lobpreis in dein Herz bekommst, bis in die Ewigkeit hinein. Ach, so elend bin ich doch gar nicht. So ein bisschen, ja, okay. Aber ja, wer ist schon perfekt? Nobody is perfect, kann auch so ein Lebensmotto sein, ne? Keiner ist vollkommen. Aber Sünde und diese Sünde, ist nicht klein zu reden. Wir dürfen unseren elenden Zustand nicht kleinreden. Wir dürfen darüber nicht verhandeln. Wir dürfen Sünde nicht entschuldigen. Wir dürfen unseren Zustand nicht entschuldigen. Und da gibt es Stimmen, die das immer legalisieren wollen, alles. Ach, ist doch nicht so schlimm, wie du bist. Bleib doch so, wie du bist. Gab es übrigens mal eine Werbung, ne? Du darfst. Bleib so, wie du bist. Und das ist auch so ein Lebensmotto. Bleib doch so, wie du bist. Das ist so die Schlange, die möchte dich da so einlullen. Bleib doch so, wie du bist. So elend bist du doch gar nicht dran. So ein bisschen was Gutes hast du doch auch. Aber was ist noch Sünde? Selbstmitleid. Jammern, vergleichen, Neid. Unzufriedenheit. Situation nicht annehmen. Ja, Paulus sagt das ja auch in Galater 5. Das sind so die Werke des Fleisches, die Werke der Sünde eigentlich. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zank, Zwietracht, Spaltung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Saufen, Fressen, Götzendienst, Zauberei. Aber ich möchte diesen Kreis noch größer ziehen. Ich sage so, diese Platte, mir geht so schlecht. Ich bin eigentlich zu bemitleiden. Das ist auch echt Sünde. Das ist eine Undankbarkeit. Dieses Hadern, was Paulus ja auch sagt. Das Volk Israel, das kam in diese Sünden. Die waren raus aus der Gefangenschaft. Sie waren raus aus der Knechtschaft. Und dann fingen diese kleinen Sünden an. Unzufriedenheit, Undankbarkeit. Und das hat sie eingelullt. Und so kamen sie nicht in das verheißene Land und mussten Jahre, Jahre in der Wüste rumziehen. Und Gott musste sogar sie bestrafen. Obwohl sie ja echt Grund hatten. Was haben sie für Wunder erlebt? Versorgungswunder. Manna, Wachteln, Hähnchen. Ja, Hähnchen fast noch so wie im Schlaraffenland mit Besteck, ne? Kam so vom Himmel geflogen. Sie brauchten sie eigentlich nur einsammeln und kurz mal über den Grill rösten. Und was haben sie für Versorgung erlebt? Und aber wie fingen sie an, sich wieder in Sünde einlullen zu lassen? Undankbarkeit, Vergleichen, Jammern. Das ist echt Gott ein Greuel. Und ich möchte das aus meinem Leben haben. Und ich möchte, dass ihr auch anfangt, das aus eurem Leben zu schmeißen. Denn auch als Christ sind wir diesen Gefahren wirklich, es ist wie so ein Feind, der uns immer wieder einlullen will mit diesen alltäglichen Geschichten, mit diesen alltäglichen Alltagssünden. Oh, mir geht's so schlecht und keiner kümmert sich um mich. Der hat solche Platten in sich, ja? Diese Platten, die müssen wir mal rausschmeißen. So immer die gleiche Platte. Die hakt immer schon, die fängt immer wieder vorne an. Aber wir sind in einer Zeit, wo wir mal die alten LPs mal rausschmeißen müssen und wirklich mal neue MP3s vom Himmel bekommen, ja? Wir wollen uns heute Morgen dieser Wahrheit stellen. Ich habe das so auf dem Herzen. Ende des 13. Jahrhunderts beansprucht König Eduard, von England genannt, Edward the Longhanks, den Thron Schottlands und lockt mehrere schottische Unterhändler in einen Hinterhalt, wo er die Gesandten trotz Parlamentsflagge alle töten lässt. Schließlich ist der Krieg gegen England nicht mehr zu vermeiden. Und Wallace schart die einfachen Schotten und verschiedenen Clans um sich, während die schottischen Edelleute sich zurückhalten. Teils aus Angst, teils um ihre Reichtümer zu mehren. Für William allerdings ist es nur ein Kampf um Schottlands Freiheit und Eigenständigkeit. Wallace führt die schottische Armee bei der Schlacht von Stirling Bridge an und zusammen mit den Edelleuten, die sich nun noch doch kampfbereit zeigen, zum Sieg. Also ich möchte euch jetzt einen kurzen Ausschnitt bringen von dieser Situation des 13. Jahrhunderts, wo England und Schottland im Krieg stehen und wo die Schotten den Engländern gegenüberstehen. Und wir sehen jetzt so diese Schottenarmee und wir wollen mal gucken, wie sie sich verhalten, wenn der Feind sich groß aufplustert. Ein kurzer Ausschnitt aus dieser Schlacht, die dann beginnt, oder diese Vorbereitung auf diese Schlacht. Und Gott möchte, dass du dich auch deinem Feind stellst. Und jeder hat persönlich einen Kampf auszustehen. Egal, wo du mit Gott stehst, egal wie lange du Christ bist, ich glaube, wir stehen in diesem Feind, in diesem Kampf. Und wir haben einen Feind. Und mein Feind heißt vielleicht anders als dein Feind. Aber es ist so wichtig, dass wir uns diesem stellen und nicht davonrennen, dass wir uns der Wahrheit stellen, dass wir uns wirklich diesem Kampf stellen. Und das ist geistliche Kriegsführung, wenn wir uns dem Feind stellen und nicht davonrennen. Und der Feind, der stellt sich meistens nur groß und unerreichbar dar, so wie in diesem Ausschnitt auch. Oh, so unerreichbar. Wir sehen auch in der Bibel David und Goliath, ein großer Riese. Und was hat der kleine David mit diesem Feind gemacht? Er hat ihn im Kopf abgeschlagen. Er hat geistliche Kampfführung gemacht. Er hat Verantwortung übernommen und hat sich der Wahrheit gestellt. Vielleicht bist du Jahre Christ und hast immer noch keinen Sieg. Und da sind immer noch Feinde, von denen du wegläufst. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, stell dich deinem Feind. Egal wie dein Feind aussieht, und den wird Gott dir schon zeigen, wie er mit Namen heißt. Vielleicht sind auch Türen auf aus der Vergangenheit und dann ist es einfach mal dran, diese Türen auch zu schließen. Und das machen wir in der Seelsorge. Türen zu schließen, die der Feind wirklich geöffnet hat in deinem Leben. Egal in welchem Bereich. Er ist nämlich drauf und dran, die Menschen zu binden, zu Gefangenen zu bringen, zu Gebundenheiten zu bringen. Er ist drauf und dran, dich elend zu machen. Und du musst diesem Feind ins Auge schauen. Und Gott möchte, dass du deinem Feind heute Morgen ins Auge schaust. Dass du sagst, dieser Kampf, ich mache es vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte. Und ich möchte Sieg haben. Ich möchte nicht mehr davonlaufen. Ich möchte mich dem stellen. Er hat mich gesandt, sagt Jesus. Er zitiert ja dieses Wort selber dann in Lukas. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. In diesem Kampf ging es um Freiheit. Schottland wollte frei sein von dieser Tyrannei und von diesen Edelleuten, die sich mit den Engländern verbündeten. Gebundene, dass sie frei sind. Heute Morgen möchte ich dir die Botschaft von Weihnachten ans Herz legen. Du sollst frei sein. Du sollst frei sein, du sollst dich stellen. Und das ist nicht kompliziert. Oh, da müssen wir jetzt erstmal ganz viele Ordnungen und Satzungen machen und erstmal ganz viel fasten und so. Das ist alles gut, aber die Bibel sagt mir was anderes, wie es zur Freiheit kommt. In 1. Johannesbrief. Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, da steht es auch nochmal, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die einfache und die tolle Botschaft von Weihnachten. Du bist elend und es liegt jetzt an dir, dich diesem Feind und deiner Elendigkeit zu stellen und zu sagen, okay, ich bin elend, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und ich bekenne sie beim Namen. Ich bekenne, ich bin elend. Ich möchte uns sensibel machen, dass wir unseren Feind auch erkennen, jeden Tag neu. Wo ist der Feind? Was sind seine Gedanken? Was sind diese Platten, die immer wieder springen und von vorne anfangen? Und da fängt der Feind nämlich an. Und das ist so unser Kampf, dem wir gestellt sind. Und die Christen, die mag er sowieso nicht. Da hat er nochmal extra ein paar Platten auf Lager. Und die sollen aber aus unserem Leben raus. Gott möchte, dass Lobpreis aus deinem Herzen kommt. Lobpreis. Es wird wirklich Gott mit ganzem Herzen Lieder singen. Eigene Lieder. Prophetische Lieder. Weil Gott ist gut. Und ich möchte, dass wir uns heute Morgen einfach überprüfen. Wir wollen jetzt auch zusammen das Abendmahl erleben. Einfach Jesus danken dafür, dass er gekommen ist. Dass er gesagt hat, auf mir ist der Geist des Herrn. Ich bin gekommen, um deine Elendigkeit, um deinen elenden Zustand in etwas, in einen Lobpreis zu verwandeln. Ich möchte, dass wir uns wirklich selber überprüfen. Und es heißt ja auch in 1. Korinther 11, wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Also wir können nicht hier nach vorne gehen oder einfach das Mahl und dieses Gedenken an Jesus feiern und im Herzen laufen wir unseren Sünden hinterher eigentlich und laufen dem Feind weg und sind verstrickt in Sünde. Der Mensch prüfe sich selbst und er esse von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das ist manchmal so gefloskelt dahin gesagt, aber ich möchte heute Morgen, dass wir uns wirklich dem stellen, weil Gott hat sowas Gutes vor mit uns. Er möchte ja uns an die Freiheit bringen. Sind es Verletzungen, wo Menschen dich verletzt haben, wo du immer wieder an diese Platte kommst? Immer wieder, ich Armer, mich hat man so schlecht behandelt. Oder ich Arme, mich hat man so schlecht behandelt. Sind das solche Dinge? Und diese Verstrickung, die müssen wir heute wirklich ans Kreuz bringen. Jesus ist dafür auf die Welt gekommen. Ich möchte, dass wir uns überprüfen. Sind wir echt? Stellen wir uns der Wahrheit? Und dann nehmen wir jetzt einfach noch so eine Zeit, denke ich, wo wir, ich möchte auch noch beten mit uns, wo wir einfach diese, uns einfach mal prüfen und uns reinigen lassen von Jesus. Und dann wollen wir wirklich feiern, was Jesus gemacht hat. Dann haben wir auch Grund zum Feiern. Wenn du deine Elendigkeit, ich muss zu Hause nachgucken, ob es das Wort überhaupt gibt, wenn du dein Elendes, deine Sünde wirklich ans Kreuz bringst, das ist Grund zu feiern. Das ist die Mission von Jesus gewesen, dass du feiern kannst, dass du Lobpreis singen kannst. Lobpreis statt einen betrübten Geist. Herr, ich danke dir. Du bist gut, Herr, und deine Botschaft von Weihnachten ist eine gute Botschaft. Eine Botschaft der Kraft, Herr. Eine Botschaft der Liebe und eine Botschaft, die uns einfach auf den Teppich holt und uns besonnen macht, Herr, weil du möchtest, dass wir uns überprüfen, dass wir uns der Wahrheit stellen und dass wir wirklich unserem Feind in die Augen schauen und sagen, ja, ich nehme diesen Kampf an. Ich nehme diesen Kampf an, der mich mein ganzes Leben schon runtergedrückt hat und der mich immer wieder in die Knie zwingt. Ich nehme diesen Kampf an. Ich sage, ja, Herr, vergib mir meine Schuld. Ja, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich bin elend dran. Ich bin elend dran, aber ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade, Jesus. Sag das in deinem Herzen. Ich brauche deine Gnade, Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Reinigung von meinem Zustand, von meinen Sünden, von meinen Unzufriedenheiten, meinem Selbstmitleid. Ich brauche Freiheit davon. Herr, ich bringe dir diese Schallplatte. Ich möchte das nicht mehr, Herr. Dass der Heilige Geist jetzt einfach wirken möchte an deinem Herzen. Und dass er wie so eine Käseglocke einfach von dir nimmt und dir wirklich den Hauch des Lebens einhaucht. Du bist da in so einer Käseglocke, die muffelt und die stinkt. Und er möchte diese Käseglocke jetzt wirklich lüften. In diesem Moment. Rede einfach, fang einfach an, mit Jesus zu reden. Jesus, vergib mir meinen Zustand, vergib mir meine Haltung, vergib mir mein Herz. Wie auch ich vergebe denen, die mir Leid getan haben. Ist ein Moment, der Lobpreis soll in dein Herz, der Lobpreis Gottes soll in dein Herz, ist ein guter Moment. Den kriegst du nicht auf dem Weihnachtsmarkt, diesen Moment. Ein Moment der Freiheit. Ich möchte dich in die Freiheit rufen, du bist zur Freiheit bestimmt. Wer es so auf dem Herzen hat, da auch vielleicht seelsorgerlich, wenn da Handlungsbedarf ist, wenn du sagst, Mensch, ich möchte einfach mal die Sachen, die Platten wirklich abgeben mit jemandem zusammen. Das ist viel wertvoller, als es so alleine zu machen. Dann möchte ich dich ermutigen, komm zu mir, komm zum Daniel, Marion, Sandra, ich denke, ihr seid bereit, auch wirklich das aufzunehmen, ja? Stell dich der Wahrheit heute Morgen. Wir wollen einfach jetzt auch so in dieser Haltung bleiben und das Mahl nehmen, was Jesus uns ja, versprochen hat, dass wir es als ein gutes Mahl, eine gute Botschaft uns daran erinnern können. Und ich möchte aus 1. Korinther 11 noch die Verse vorlesen, bevor wir das Mahl dann nehmen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, er dankte, brach es und sprach: Dies ist meine Botschaft an euch, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist es, der neue Bund in meinem Blut. Das tut, und so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das tut, weil es eine gute Botschaft ist, eine Botschaft der Liebe. Ich möchte noch, Daniel, kannst du vielleicht noch beten, einfach für das Mahl?
Ja, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir wirklich in Freiheit kommen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist und, Herr, du hast alles zurückgelassen, um hier in unsere Welt zu kommen, um uns aus den Kerkern, aus den Gefängnissen zu befreien, aus der Sünde zu befreien. Und ich danke dir, Jesus, dass du es getan hast, dass du gehorsam warst bis zum Tod. Denn wir möchten dir hiermit auch wirklich danken und wir möchten wirklich auch sagen, ja, wir nehmen das an, wir wollen in die Freiheit kommen durch dich, Jesus. Wir danken dir für deinen Leib, den du gebrochen hast und für dein Blut, was du vergossen hast, Jesus. Hab Dank dafür. Amen.
Das auch wieder auf dem Herzen, dass wir so nach vorne kommen, reihenweise, und dass wir hier zusammen das Mahl einnehmen.